Es ist der Morgen des 24. April 2023. Obwohl der Confederate Memorial Day 2016 in Georgia in State Holiday umbenannt wurde, haben sich Anhänger der neokonföderierten Gruppe Sons of Confederate Veterans im Stone Mountain Park in Georgia vor dem größten konföderierten Relief der Welt versammelt. Sie möchten an die konföderierten Staaten von Amerika erinnern und das Erbe der Südstaaten hochhalten. Das Relief, vor dem sie stehen, hat eine Grundfläche von 1,2 Hektar. Das entspricht ungefähr der Größe des Hauptgebäudes der Universität Wien oder circa 2 Fußballfeldern. Darauf zu sehen sind die wichtigsten Akteure der Konföderierten: Jefferson Davis, Robert E. Lee und Stonewall Jackson. Sie sind mit einer Gesamthöhe von 28 Metern größer als die Köpfe der US-Präsidenten in Mount Rushmore. Diese Gruppe, die Sons of Confederate Veterans, die an diesem 24. April vor dem Monument demonstrieren, verstehen sich als Schutzmacht aller konföderierten Denkmäler. Auf der anderen Seite des Parks haben sich DemonstrantInnen der unterschiedlichsten Organisationen versammelt. Eine von ihnen ist die National Association for the Advancement of Colored People. Sie ist eine der ältesten und einflussreichsten Bürgerrechtsorganisationen in den USA. Dass es am Stone Mountain zu Protesten kommt, ist eigentlich keine neue Entwicklung. Es gab bereits Proteste zur Fertigstellung in den 1970er Jahren, es gab aber auch schon welche in den 60ern und davor. Die Debatte um eine Entfernung hat jedoch durch den Abbau von konföderierten Denkmälern in den ehemaligen Südstaaten, wie zum Beispiel der Statue von Robert E. Lee in Richmond, Virginia, einer der ehemaligen Hauptstädte der konföderierten Staaten von Amerika, für neue Aufmerksamkeit gesorgt. Doch um zu verstehen, warum das Monument erst in den 1970ern fertiggestellt wurde, warum es noch da ist und welchen Einfluss dieses Monument auf die amerikanische Gesellschaft der 70er, 80er und der Gegenwart hat, müssen wir fast 160 Jahre zurückgehen, in die Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs. Den ersten großen Krieg unter Rückgriff auf Massenarmeen und unter Nutzung von Errungenschaften der Technik wie Telegraphen, Eisenbahnen oder Dampfschiffen bestritten die Vereinigten Staaten nicht gegen äußere Feinde, sondern gegen sich selbst. Der amerikanische Bürgerkrieg oder auch Sezessionskrieg genannt, prägte die USA, aber vor allem die Südstaaten bis heute. Dem Bürgerkrieg war ein Streit in der Frage der Sklaverei vorausgegangen, wodurch sich 1861 Stück für Stück die Südstaaten, unter ihnen Georgia, die die Beibehaltung der Sklaverei forderten, abspalteten. Im selben Jahr gründeten sie die Confederate States of America. Mit dem Beschuss von Fort Sumter am 12. April 1861 hatte der Bürgerkrieg formal begonnen. Die erfolgreiche Schlacht von Antietam verlagerte den Kriegsverlauf zugunsten des Nordens. US-Präsident Lincoln verkündete daraufhin die Emancipation Proclamation. Hiermit wurde die Sklaverei formal in den Südstaaten abgeschafft. Dies gilt als wichtiger Schritt hin zur generellen Abschaffung der Sklaverei in den USA. Mit der Kapitulation Robert E. Lee's in Appomattox Courthouse war der Krieg 1865 zugunsten des Nordens entschieden. Die Sklaverei wurde abgeschafft, die Sezession verhindert. Doch im Süden breitete sich Hass und Verbitterung über die Niederlage aus. Mit dem Ende des Sezessionskriegs begann in den Südstaaten die Phase der Reconstruction. Mit der Verabschiedung des Reconstruction Acts 1866 wurde der Süden neu aufgeteilt und unter militärische Verwaltung gestellt, die auch das Kriegsrecht beinhaltete. Im Süden begann sich Widerstand, vor allem auch gegen die Abschaffung der Sklaverei und gegen die politischen Umbrüche zu formieren. Bis auf Tennessee wurden Politiker der Demokraten aus den Ämtern entfernt. Da zu jener Zeit die Demokraten die Partei des Südens und der Sklaverei waren, sorgte dies vor allem unter den Veteranen für Ärger. Daraufhin wurde in Tennessee der Ku Klux Klan, ein rassistischer Geheimbund, dessen gewalttätige Aktionen sich vor allem gegen einflussreiche Nordstaatler im Süden und ehemalige Sklaven richteten, von Veteranen der Konföderierten Armee gegründet. Den gewaltsamen Aktionen des Klans hatten die republikanischen Gouverneure aufgrund fehlender Unterstützung der Bevölkerung wenig entgegenzusetzen. 1872 war der Klan jedoch überraschend am Ende. Einerseits ging die Regierung in Washington hart gegen den Klan vor, andererseits war er bereits seit 1869 in Selbstauflösung, da der oberste Zauberer die Unterstützung aus der Bevölkerung vermisste. Der Klan zog seine Unterstützung nämlich aus der Ablehnung der Emanzipation und diese passierte im Süden fast gar nicht. Die Situation hatte sich nämlich mit dem Ende des Bürgerkriegs für die ehemaligen Sklavinnen und Sklaven in den Südstaaten nur marginal verbessert. Durch die Jim Crow Laws wurde die Praxis der Segregation, also der Trennung nach Hautfarbe, zum Gesetz. In vielen Städten und Dörfern, auch im Norden, mussten People of Color zum Beispiel getrennte Toiletten oder Schulen besuchen, die immer schlechter ausgestattet waren als jene, die für die Weißen gebaut wurden. Rechtlich möglich war dies, da der Grundsatz separate but equal, also getrennt, aber gleich, galt. Alle Personen hatten schließlich Zugang zu Wasserspendern, dass sich die Qualität massiv unterschied, kümmerte jedoch niemanden. Moralisch war dies vor allem in den Südstaaten möglich, da die Idee, Menschen als Ware zu sehen, mit dem Ende des Bürgerkriegs nicht verschwunden war. Und so sah man die Segregation als von Gott gewollt, da immer auch ein rassistisch motivierter Überlegenheitsgedanke mitschwang. Erst 1964, durch die Bürgerrechtsbewegung, wurden die Jim Crow Laws vom US Supreme Court gekippt. Bis dahin war der Kampf um Gleichheit jedoch von Massakern, Demonstrationen, Protesten, Polizeibrutalität, Gerichtsentscheiden, Debatten, Morden und Lynchmorden nicht zuletzt durch den Ku Klux Klan geprägt. Dieser Überlegenheitsgedanke manifestierte sich auch durch Denkmäler. In der Zeit zwischen 1890 und 1914 wurden die meisten konföderierten Denkmäler errichtet. Der Zweck dieser Denkmäler war die Stärkung des kollektiven Gedächtnisses in Bezug auf die konföderierten Staaten von Amerika. Hierbei sollte vor allem eine revisionistische Sicht auf den Bürgerkrieg und vor allem auf die Gründe und Ergebnisse des Krieges transportiert werden. Eine revisionistische Sicht ist die heute noch bestehende Lost Cause-Ideologie. Jetzt stellt sich wahrscheinlich die Frage, was ist der Lost Cause? Die Idee vom Lost Cause wurde von hochrangigen ehemaligen konföderierten Offizieren und auch von Frauen, die Mitglied bei Gedenkorganisationen wie den United Daughters of the Confederacy waren, ausformuliert und geprägt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Bürgerkrieg nicht aufgrund der Frage der Sklaverei geführt wurde, sondern um die Verteidigung der Rechte wie Steuern einzuheben, der einzelnen Bundesstaaten gegenüber der Regierung in Washington zu bewahren. Die Lost Cause-Idee geht sogar so weit zu behaupten, dass Sklavinnen und Sklaven von ihrer Situation profitiert hätten. Weiter sei der Krieg nur verloren gegangen, weil der Konföderation Soldaten und auch Ressourcen gefehlt hatten. Diese Behauptungen sind aber alle schlichtweg falsch und längst widerlegt. Wie bereits erwähnt, war die Sklaverei der Hauptgrund des Krieges und selbstverständlich waren die Lebensumstände, unter denen versklavten Menschen leben mussten, schrecklich und menschenunwürdig. Der Lost Cause wird uns aber im Laufe dieser Folge noch öfter begegnen, da er großen Einfluss auf die Politik und das kollektive Gedächtnis in den Südstaaten von Jim Crow über die Bürgerrechtsbewegung bis zur Gegenwart hat und hatte. Auch am Stone Mountain wurde mithilfe einer Witwe eines konföderierten Offiziers und der Gruppe United Daughters of the Confederacy mit der Planung eines Monuments zwischen 1912 und 1914 begonnen. Die Idee war, eine Art Schrein für die Confederate States of America zu errichten. BesucherInnen sollten sich an die gute alte Zeit des noblen Südens erinnern. Gleichzeitig sollten bekannte militärische Anführer wie Robert E. Lee dort als Helden verehrt werden. Neben Robert E. Lee wurde auch der General Stonewall Jackson und der einzige Präsident der Konföderierten Staaten Jefferson Davis abgebildet. Das Monument sollte aber nur ein Teil dieses Komplexes sein. Am Fuße des Berges war eine Memorial Hall geplant, die dem Lincoln Memorial in Washington D.C. ähnelte und die Frauen von Soldaten der Konföderierten ehren sollte. Eine ursprüngliche Idee, auch berühmte Mitglieder des Ku Klux Klans zu involvieren, wurde verworfen. Sklaverei und Unterdrückung wurden bewusst exkludiert. Als Architekt wurde jener Mann beauftragt, der später Mount Rushmore erschaffen sollte. Gudsen Borglum selbst sympathisierte mit der Lost Cause-Ideologie und war auch Mitglied des Ku Klux Klans, weswegen er einen Schrein für den Klan am Stone Mountain mit einplanen ließ. Der Klan wurde zwar, wie bereits erwähnt, zerschlagen, konnte sich jedoch 1915 erneut formieren. Zu dieser Zeit war gerade der Film Birth of a Nation in die amerikanischen Kinos gekommen und hatte eine für den Klan günstige Atmosphäre in den ganzen USA geschaffen. Der erfolgreiche Stummfilm propagierte die Idee der weißen Vorherrschaft und kritisierte das Ende der Sklaverei und die Reconstruction Era. Der Prediger William J. Simmons gründete im selben Jahr den Ku Klux Klan am Gipfel des Stone Mountain neu und konnte recht bald einigen Zulauf verzeichnen. 1919 hatte der Klan wieder einige tausend Mitglieder. Hierbei ist auch wichtig zu erwähnen, dass Stone Mountain kein exklusives Projekt des KKK oder anderer rassistischer Gruppierungen im Süden war, sondern von einer größeren Masse mit ähnlichem Gedankengut in ganz Amerika unterstützt wurde. Durch die Fertigstellung des Monuments am Stone Mountain rückte er in immer weitere Ferne. 1925, zwei Jahre nachdem Borglum seine Arbeiten begonnen hatte, entbrannte ein Streit zwischen ihm und der Stone Mountain Confederate Memorial Association, die daraufhin einen neuen Bildhauer einstellte und Borglum Arbeit vom Berg wegsprengen ließ. Im Zuge der großen Depression versiegten jedoch die Mittel für den Bau, wodurch es zu einem fast 30-jährigen Baustopp kam. Wir springen jetzt in das Jahr 1954. Der oberste Gerichtshof der USA hat in den fünf Fällen Brown vs. Board of Education die Praxis von Segregation und Separate but Equal aufgehoben. Entgegen vorheriger Erkenntnisse argumentierte das Gericht, dass hierbei der Gleichheitsgrundsatz des 14. Verfassungszusatzes verletzt wurde. Auch wenn die Entscheidung jetzt formal ein großer Schritt gegen die Diskriminierung in den Südstaaten war, gestaltete sich die Durchsetzung als schwierig. People of Color wurde weiterhin der Zugang zu Universitäten und Schulen, die vorher ausschließlich für Weiße waren, in den Südstaaten verwehrt. Immer wieder musste dieses Recht eingeklagt werden. Das zeigt sich auch ganz gut am Beispiel der University of Alabama im Juni 1963. Beim sogenannten Stand in the Schoolhouse Door stellte sich Gouverneur George Wallace 1963 demonstrativ mitsamt der lokalen Polizei in die Eingangstür der University of Alabama, um die Segregation an der Uni zu erhalten. Erst als Präsident Kennedy die Nationalgarde entsendete und diese die neuen Studierenden eskortierten, gab Wallace nach. Auch in Georgia stellte sich der Gouverneur und einer der führenden Befürworter der Segregation, Marvin Griffin, gegen das Urteil des US Supreme Courts.
No matter what any court may rule, the Constitution of the United States and the crystallized public sentiment of an overwhelming majority of the people remains the law of the land. As long as I am your governor, there will be no breakdown in the pattern of segregation in this state.
Zusätzlich zu diesem Versprechen ließ Marvin Griffin die Flagge des Bundesstaats Georgia ändern, indem er das Wappen der Konföderierten ergänzte, um den Protest gegen die Bürgerrechtsbewegung zu untermauern. Gleichermaßen versprach er die Fertigstellung von Stone Mountain. Insbesondere in den 1950er und den 60er Jahren wurde die Lost Cause-Ideologie wieder verstärkt rezipiert, um sich gegen die Bürgerrechtsbewegung zu wehren. Das Interesse an Stone Mountain als Schrein der Konföderierten zog vor allem die Aufmerksamkeit von PolitikerInnen wie Marvin Griffin an. So wurde der Berg 1958 vom Bundesstaat Georgia, seinem vorherigen Besitzer, eines Mitglieds des Ku Klux Klans, Samuel Venable, für 1,1 Millionen US-Dollar abgekauft. Gleichzeitig wurde der Bau des Reliefs in Stone Mountain 1963 wieder aufgenommen, um einen zentralen Ort der Erinnerung und des Gedenkens an den Lost Cause zu schaffen. Um diese enormen Projekte zu finanzieren, nahm der neue Gouverneur Carl Sanders Staatsanleihen im Wert von 5 Millionen Dollar auf. Gleichzeitig wurde die Stone Mountain Memorial Association gegründet, deren Aufgabe unter anderem laut dem Gesetz von Georgia war, ich zitiere, ein angemessenes und geeignetes Denkmal für die Konföderation zu erhalten. Die Verbindung zwischen konföderierten Gedenken und Pro-Segregation-Politik am Stone Mountain werden vor allem von den Politikern in Georgia befördert. Als der Park 1963 aufsperrte, galt die Segregation im Park. Das heißt, es gab beispielsweise sanitäre Einrichtungen, die nach Hautfarben getrennt waren. Während das Monument in Stone Mountain noch im Bau war, war der Ort Stone Mountain bereits in die Bürgerrechtsbewegungen involviert. Es fanden Demonstrationen gegen den Bau statt, auf die mit massiver Gewalt von Seiten des Staates Georgia geantwortet wurde. Der Ku Klux Klan hielt öfter Treffen auf der Spitze des Berges ab und auch der berühmte Bürgerrechtler Martin Luther King erwähnte Stone Mountain in seiner berühmten I Have a Dream Speech im Zuge der Rede vor dem Lincoln Memorial in Washington D.C. im Juni 1963.
Let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring from the heightening Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped Rockies of Colorado. Let freedom ring from the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from
Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill.
Während die Bürgerrechtsbewegung sich Gehör in Washington verschaffen wollte, wurde bereits an einem romantisierten Bild vom alten Süden in Stone Mountain gearbeitet. Hierfür wurde ein altes Plantagenhaus errichtet, das im Laufe der Zeit zu einem ganzen Freilichtmuseum inklusive SchauspielerInnen ausgebaut wurde. Unter ihnen die Schauspielerin Butterfly McQueen, die vor allem aus Vom Winde verweht bekannt ist. Sie spielte angelehnt an die Rolle in dem Film eine Sklavin, die in der Küche arbeiten musste. Hierbei wurde den BesucherInnen zusätzlich mittels Pamphlete vermittelt, dass die Sklavenhalter bereits vor Beginn des Sezessionskriegs ihre Sklavinnen freilassen wollten. Dies entspricht allerdings überhaupt nicht den historischen Tatsachen. Gleichzeitig wurden die Sklavenunterkünfte besonders hübsch hergerichtet, um an die Lost Cause-Ideologie anzuknüpfen und die prekären Zustände der echten Unterkünfte zu verschleiern.
After nearly half a century of work, the memorial carving here at Stone Mountain is finally finished, and officials are calling it the eighth wonder of the world.
Das Monument war zwar erst am 3. März 1972 fertig, trotzdem fanden bereits im Mai 1970 die großen Eröffnungsfeierlichkeiten statt. Eigentlich hätte an diesen auch US-Präsident Nixon teilnehmen sollen. Nixon ließ sich jedoch entschuldigen und nach offiziellen Angaben war er zu sehr mit dem gerade angefangenen Bürgerkrieg in Kambodscha beschäftigt und schickte daher nur Vizepräsident Agnew. Nixon war jedoch nicht erschienen, da seine Regierung das Monument als Konföderiertendenkmal wahrnahm, die sich jedoch nicht öffentlich zugeben konnte, da die Regierung gerade dabei war, einen White Supremacist-Südstaatler in das Amt als Richter am Supreme Court zu berufen. Da jeder US-Supreme Court-Richter vom Senat bestätigt werden muss, wollte man hiermit niemanden verärgern. Aber nicht nur die Regierung Nixon sah im Monument den Zusammenhang zwischen Lost Cause und der Erinnerung an die Konföderierten Staaten. Die klare Verbindung betonte auch die Medienanstalt aus Atlanta, WSB, als sie das Monument klar als Confederate Memorial bezeichnete. Ein Reviewing Stand set up in front of Memorial Hall. 4500 other dignitaries will be seated on another platform and the general public will be allowed to stand in the area and watch the proceedings. Officials expect 100,000 persons on hand. And to make things as easy and accommodating as possible, they're providing free parking at nearby DeKalb Industrial Park and free shuttle buses from there. Naturally, there will be no admission at the park. After all, it's a Confederate memorial, and officials expect to provide plenty of Southern hospitality. From Stone Mountain, Gloria Crowe, WSB News, reporting. Auch andere geladene Gäste sagten ihre Teilnahme ab. Unter anderem der oberste Chef des Ku Klux Klans, James Venable, weniger jedoch wegen des Monuments, eher weil unter den Ehrengästen ein Priester of Color war. Generell kamen viel weniger allgemeine BesucherInnen als erwartet. Die Eröffnungsreden hielten der Gouverneur von Georgia, Lester Maddox, und der Senator Herman Tallmadge. Beide stimmten in Bezug auf die Bürgerrechtsbewegung einen sehr versöhnlichen Ton an. Man darf sich den Park jedoch nicht nur als großen Berg mit Wiese drumherum vorstellen. Bei der Eröffnung in den 1970er Jahren bestand Stone Mountain nicht nur aus dem Park und dem Relief. Es gab nämlich auch einige Attraktionen. Eine Seilbahn führte zum Gipfel des Berges, an dem der Ku Klux Klan regelmäßig Treffen abhielt. Nebenan befand sich ein Automuseum und der Startpunkt für eine Flussbootfahrt. Auch ein eigener Zug führt bis heute im Park herum. In der Literatur wird der Park auch als neokonföderiertes Disneyland beschrieben. In den 80er Jahren kam auch noch eine Lasershow hinzu. Diese Show war einer der ersten Kontextualisierungsversuche. Jeden Abend werden die Gesichter von BürgerrechtsaktivistInnen an die Felswand und über das Relief projiziert. Allerdings gibt es hierbei jetzt auch Kritik, nämlich dass die Projektion nur temporär ist, während die Steinfiguren für die Ewigkeit sichtbar sind. Mittlerweile wurde der Park auch noch um ein 4D-Kino, einen Klettergarten, ein Museum, eine Minigolfanlage und mehreren Attraktionen zum Thema Dinosaurier erweitert. Mit den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta war Stone Mountain Austragungsort einiger Wettkämpfe. Durch dieses Ereignis war die Parkleitung bemüht, Assoziationen mit Sklaverei und dem Ku Klux Klan auszuschließen und schränkte etwaige Veranstaltungen ein. 2 Jahre später wurde der Park von der Hirsch & Family Company, die bereits einige Vergnügungsparks betrieb, gekauft. Ihre Vision war, ein neues Narrativ für Stone Mountain zu entwickeln und den Spaß an der unter Anführungszeichen Südstaatenkultur aufzuzeigen. Aufgrund von wirtschaftlichen Interessen wurde eine kritische Auseinandersetzung mit der Geschichte ignoriert. 2001 wurde durch den amtierenden Gouverneur Roy Barnes eine Neugestaltung der Flagge von Georgia ohne konföderierte Symbolik angestrebt. Hierfür musste er jedoch aufgrund des massiven Widerstands einen Kompromiss eingehen, wodurch der Erhalt des Reliefs in Stone Mountain per Gesetz geschützt wird. Die entsprechende Stelle im Gesetzbuch von Georgia lautet in freier Übersetzung so: Ungeachtet anderer gesetzlicher Bestimmungen darf das Denkmal für die Helden der Konföderierten Staaten von Amerika, das auf dem Stone Mountain eingraviert ist, niemals verändert, entfernt, verdreckt oder unkenntlich gemacht werden und soll für alle Zeiten als Tribut an die Tapferkeit und den Heldenmut der Bürger dieses Staates, die für ihre Sache gelitten haben und gestorben sind, erhalten und geschützt werden. Hieran lässt sich nicht nur erkennen, dass ein Abriss Stone Mountains ohne Gesetzesänderung überhaupt nicht mehr möglich ist, der Text enthält auch Passagen, die sich an der Lost Cause-Erzählung orientieren. Auch wenn 2001 eine Entfernung von Monumenten und Statuen dieser Art unwahrscheinlich war, hat sich in den letzten Jahren viel getan. Im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung wurden zahlreiche prominente Statuen, die den Lost Cause glorifizierten, in den Südstaaten entfernt. Ein Beispiel hierfür ist die Entfernung der Robert E. Lee-Statuen in Richmond und Charlottesville. Manche wurden eingeschmolzen, andere in Museen gestellt. Die Bedeutung von Stone Mountain als Erinnerungsort für White Supremacists und der Kampf von Bürgerrechtsorganisationen wie der NAACP um die Entfernung des Monuments zieht sich bis in die Gegenwart. Immer wieder finden von beiden Seiten am Fuße des Berges Demonstrationen statt. Immer wieder kommt es zu Zusammenstößen. Der Lost Cause ist immer noch im kollektiven Gedächtnis vieler BürgerInnen und fördert immer noch Rassismus. Hiermit sind wir wieder in der Gegenwart angekommen. Wir wissen nun, warum das Relief noch da ist und welche Bedeutung Stone Mountain für die amerikanische Gesellschaft hatte und immer noch hat. Dabei könnte der notwendige Diskurs gerade am Stone Mountain geführt werden. Das Potenzial dieses Ortes ist groß. Schließlich ist Stone Mountain als Bildungsstätte unter anderem für Schulklassen äußerst beliebt. Geologie, Ökologie, Militärgeschichte und Social Studies sind nur einige der Programme dort. Nur wird die Öffentlichkeit bzw. die BesucherInnen am Stone Mountain nicht in die Frage nach der Zukunft von umstrittenen Denkmälern und der umstrittenen Geschichte des Sezessionskriegs und der Reconstruction Era involviert. Doch gerade die Popularität dieses Ortes, die enge Verbindung von Bürgerrechtsbewegungen und deren GegnerInnen macht diesen Park zum idealen Ort, sich mit der gemeinsamen Geschichte kritisch auseinanderzusetzen und eine tolerante Gesellschaft zu bilden.